Hallo und herzlich willkommen zum heutigen P2P-Café. Und ja, heute wird es mal leider keine fröhliche und lustige Folge, glaube ich zumindest, denn heute geht es um Ventus Energy. Ja, denn da Thomas und ich, wir verlieren da beide wahrscheinlich eine Menge Geld und deswegen dachten wir uns, ja, nehmen wir mal ein bisschen was dazu auf und reden darüber, was so passiert ist. Und es wurde ja sowieso schon nachgefragt in der Community. Da bitte ein bisschen um Verständnis, dass wir nicht immer sofort alles produzieren können. Ich meine, ich war jetzt auch das ganze Wochenende unterwegs. Ich habe das auch nur nebenbei erfahren. Und dann ging es dann auch richtig rund. Also ich kann nicht mal gerade irgendwelche Podcasts produzieren oder Videos. Und Thomas, du bist ja auch ordentlich beschäftigt, ne?
So sieht's aus. Bin ja auch mit meinem Tagesgeschäft eingespannt und da kann man nicht irgendwie dann jeder Nachricht sofort hinterher hechten, einen Podcast oder Video machen, ja.
Und ich glaube, es bringt ja auch manchmal nichts. Also jetzt gerade bei dieser Nachricht am Woche von letzter Woche, also da ging eine Nachricht raus. Natürlich können wir das via Coin, aber man kann ja nicht großartig was dazu sagen. Von daher bringt das auch nicht immer, was da sofort zu produzieren. Naja, kommen wir zu unseren Investments. Also ja, wie ihr ja wisst, ich habe 111.000 Euro investiert. Das ist meine zweitgrößte P2P-Position gewesen, Ventus Energy. Und natürlich auch die, wo es bis jetzt die höchsten Zinsen gab. Ich müsste mir mal durchrechnen, ob es jetzt mittlerweile von jemandem überholt wurde. Aber ja, das ist der Stand. Ich glaube, nach die Zinsen, die habe ich mir abgezogen, da ist natürlich deutlich weniger. Aber es war trotzdem ein erheblicher Teil meiner monatlichen P2P-Einnahmen. Also mein Jahresziel von den 7.000 Euro Zinsen pro Monat. Ich glaube, das kann ich zumindest 2026 erstmal abschreiben.
Ja, bitte. Genau. Bei mir war es in meinem Portfolio mit auch über 11.000 Euro eine der größten Positionen. Und warum sie so groß war und wie der Schmerz, dazu kommen wir eh noch genauer, weil eins vorneweg ist ja ganz klar. Wir haben diesmal nämlich definitiv, und machen wir auch sonst nie, keine Anlageberatung dabei und wir haben auch keine Empfehlung für euch. Wir wollen heute nur berichten, wie es uns mit dem Ganzen geht und was wir wissen und wie genau wir mit Ventus verbunden sind. Dazu präzisieren wir gleich das Ganze nochmal, weil das ja oft ganz falsch erzählt wird, Lars, gell?
Ja, so ist es. Wie viel Prozent hattest du denn von deinem P2P-Portfolio? Vielleicht das noch als kleiner Richtwert für die Community?
Bei mir waren es 6,7% sowas. Also ich habe es nicht auf der Größe, aber das ist ja auch noch was, wo wir später dazu kommen, wo ich eigentlich sein so wollte damit. Das habe ich in einem anderen Video schon verarbeitet. Was heißt verarbeitet? Verarbeitet ist ja noch gar nichts, aber zumindest mal angefangen dran zu arbeiten. Aber ja, genau, das ist im Prinzip das, was es bei mir im Portfolio ist. Ist nicht ganz so groß, aber immer noch viel zu groß.
Ja, bei mir war es schon größer, da war es schon über 10%. Also. Aber gut, es war halt dadurch, dass ich das auf 100.000 Euro angehoben hat, um den Founder-Bonus zu bekommen. Vielleicht war ich da ein bisschen zu gierig. Aber ja, lass uns erstmal damit anfangen, wie wir denn mit Ventus verbunden sind.
Deswegen ist bei mir auch über 10.000 Euro, ne? Weil es ja dann auch wieder. Aber genau, lass uns nicht über die Gier reden. Das ist ja eh klar, was da passiert ist. Aber wir haben nämlich noch das Thema Beteiligung, ja? Also es ist ja mal nochmal aufzuklären. Also die Beteiligung der Reihe nach, weil da ja oft Falsches im Raum steht. Wir halten nämlich keine Anteile direkt an Ventus, sondern eben indirekt über diese Mitarbeiter- und Partnergesellschaft oder Partnerbeteiligungsgesellschaft, die Ventus Employee and Partnership Stock Options OÜ, die hält 15% an der Ventus Energy Gruppe. Ich selbst halte 0,67% an dieser Gesellschaft, nicht an der Ventus, sondern an indirekt halte ich damit nämlich durchgerechnet rund 0,1% an der operativen Firma. Puh, Lars, und du, ein bisschen mehr, ne?
Ja, genau. Bei mir sind es an der gleichen Gesellschaft 6,67% und das wäre dann umgerechnet irgendwas um die 1% an der OÜ. Ja, das Ganze ist ja ein bisschen unglücklich kommuniziert worden. Da stand ja irgendwas drin, deswegen kam das in der Community komisch an, weil sie gesagt hatten, dass die Shareholder das entschieden hätten, dass es jetzt in diese Sanierung geht. Aber wir sind ja keine Shareholder an der operativen Gesellschaft, weil gefragt wurde, ob wir da was mitentschieden haben. Also nein, haben wir nicht. Und neben uns sind natürlich auch noch weitere Publisher im Register, ist ja auch alles einsehbar. Und ja, diese Shares, die gehörten damals einfach zu diesem Werbedeal dazu, den alle bekommen haben. Aber die hatten in dem Sinne keinen bezifferbaren Wert. Natürlich könnte man das aus den Statistiken ablesen von Ventus. Aber ja, ob die Zahlen da jetzt stimmen, keine Ahnung. Also ich persönlich habe damit nie großartig gerechnet. Und ja, vielleicht nochmal wichtig. Also wir haben durch diese Shares jetzt keine großen Vorteile gehabt. Also wir haben keine Mitsprache, also keine Stimmrechte oder sowas. Wir haben auch nichts unterzeichnet. Kein NDA oder sonst irgendwas. Also ja, also unser eigenes Geld ist von der Restrukturierung jetzt genauso betroffen wie das von jedem anderen auch.
Genau, so sieht's aus. Das war faktisch eigentlich nur ein Eintrag ins Firmenregister, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
Genau, für den wir, glaube ich, wie viel bezahlt haben? Irgendwie einen Euro oder sowas? Also keine Ahnung, irgendwie einen Euro mussten
wir bezahlen. Genau, wir mussten sogar zu viel bezahlen. jetzt ist nichts mehr wert und wir mussten bezahlen. So sieht's aus.
Ist gar nicht so lustig, aber im Endeffekt haben sie sogar noch mehr Geld von uns bekommen. Ja.
Galgenhumor. So, aber genau, bevor wir jetzt in die Details gehen, rollen wir nochmal das ganze Thema von vorne auf, würde ich sagen. Also, jo. Warum haben wir denn überhaupt in Ventus investiert und was ist Ventus? Und ja, gut, ganz kurz, ne? 2024 gestartet in Estland, haben aber operativ aus Riga gearbeitet. Da saß auch das ganze Team. Es gab Mezzanin-Kredite zwischen 16-18%, am Anfang glaube ich sogar 19%, dann die berühmten Senior-Loans mit 6-11%. Eingesammelt haben sie über 100 Millionen Euro von mehr als 6.000 Investoren, die meisten kamen aus Deutschland. Und im Portfolio war ja ein Dutzend Projekte von ja, Wärme und Elektrizität, Solar und Batterien, Batterieneleien, Wind, noch mehr Wärme, angefangen noch mit Mining. 270 Megawatt waren geplant und Flaggschiff oder das wichtigste Anfangsprojekt auch war vor allem das Powerhouse Jukla. Und der größte Reiz war natürlich neben dem schon von dir angesprochenen oder überhaupt dem Thema Cashflow und Rendite war für mich ein Stück weit das Thema Energieprojekte, reale Kraftwerke statt Konsumkredite. Ne? Man konnte sich anschauen. Mhm. Wir beide waren ja auch in Riga vor Ort. Ich war einmal da, ich glaube du sogar mehr wie einmal.
Ja.
Genau, die Story an sich klingt für mich immer noch plausibel, also generell so diese Story in Energieinfrastruktur aufbauen, Optimierung vornehmen. Was ich ja dann noch im Kopf habe, war das Thema Abwärme nutzen, eben um die Hitze, um den Boiler dann zu betreiben oder die Batterien zwischenspeichern oder beim Solarpark dann auch noch zusätzlich Energie verbrennen, wenn zu viel Strom im Netz ist und. Also ich fand das alles griffig und stimmig für mich.
Ja, genau. Also die Story klang tatsächlich ganz gut ganz zu Anfang und machte auch Sinn, auch mit der Finanzierung. Es war ja auch damals geplant, dass die Mezzanin-Finanzierung gegen die Senior-Loans wirken sollte und so der Zinssatz, den die bezahlen mussten, gar nicht so hoch war. Aber das hat sich mit der Zeit dann irgendwie so ein bisschen verwässert. Und ja, dann war es natürlich auch dann sowieso irgendwann zu spät. Und dann hatten wir ganz zu Anfang ja auch noch den CEO Henris Janssons und auch Janis Timmer bei uns im 10-10-Interview. Und ja, es war eigentlich von Anfang an klar, dass der Janis Timmer, der ja zugleich auch Ex-Crodesso-Chef war, dass es jetzt die kritische Personalie darstellt. Und das wurde ja auch damals schon von uns ja offen angesprochen. In meinem ersten Artikel war es auch schon damals drin. Und ja, wir sind ja auch jetzt nicht müde gewesen zu betonen, dass mit der hohen Rendite, nämlich 16-18% von den Mezzanin-Darlehen, damit dann auch ein entsprechend hohes Risiko mit einhergeht.
Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie unter den Videos von mir dann ja auch dann war, von wegen, wo ist da ein hohes Risiko und so, oder wie diese Rechtfertigungsnummer dann auf einmal in die Richtung abfahren musste. Ja, da ist ein Risiko. Mhm. Klar, ich meine, es gibt keine 16-18% ohne richtig hohes Risiko. Aber das weiß ich noch.
Das sind halt Mezzanin-Darlehen, ganz genau, ja.
Ja, also das weiß ich noch, wie das da ganz gut zuging, ja. Aber ja, sorry, Alas, ich hole dir nicht reingrätschen.
Das ist alles gut, dafür sind wir hier. Genau, und zudem, also was mich noch so ein bisschen gelockt hat, das war auch dieses neue Konzept, also diese täglichen Zinszahlungen. Die waren im Segment mal was komplett Neues und da haben sie sich auch echt was einfallen lassen. Das wurde dann ja auch noch auf andere Plattformen ausgerollt und das passte für mich persönlich auch in mein eigenes Investmentkonzept, weil ich immer, auch was die Aktien angeht und auch andere P2P-Plattformen, also ich versuche immer die Zahltage so hoch zu frequentieren wie nur möglich, um halt das monatliche Einkommen aus Kapitalerträgen einfach auch immer zu glätten. Und ja, die täglichen Zinsauszahlungen, das ist natürlich die Königsklasse. Es geht im Aktienbereich nicht. Ich glaube doch, es gibt irgendwie einen neuen Wert, habe ich gesehen, der macht das auch, aber zumindest Wochenzahler, da gibt es ja auch. Aber ja, das hat mich auf jeden Fall auch sehr, sehr gereizt, das mal auszuprobieren.
Ja, ein bisschen ausprobieren ist gut, ne?
Ja.
Genau, ja, und da war ja noch alles gut soweit, ne? Und dann fing es an im Dezember 2025 eine Reihe kritischer Artikel von einem Blogger. Geschäftsmodell und Struktur wurde öffentlich in Frage gestellt. Ja, das wird dann auch aus der Ecke genau, also aus der Ecke kam dann auch eine direkte BaFin-Beschwerde. Also im Ende Dezember wurde bei der BaFin-Beschwerde eingereicht von ihm. Wollen wir inhaltlich gar nicht bewerten, das Ganze? Kann ich auch gar nicht. Ist ein komplexes Thema. Ventus selber hat diese ganzen Vorwürfe zurückgewiesen und hat auch eine Prüfung beauftragt und hat von sich aus auf dieses Kobalt-Gutachten drauf verwiesen, auch nochmal. Lars, du kennst das, ne?
Genau, das Kobalt-Gutachten, das war auch das, was ich damals angefordert habe, weil ich habe mich, ja, ich habe mich ja auch versucht, damit auseinanderzusetzen und die Risiken für mich einzuschätzen und ich wollte halt nicht einfach mit irgendwas, mit dem Investment anfangen, wo ich mir nicht sicher war, dass das auch, ja, okay ist aus rechtlicher Sicht und diese Kobalt ist ja eine Kanzlei aus dem Baltikum und das ist auch keine 0815-Kanzlei, sondern meinem Wissen nach eine der renommiertesten Kanzleien im Baltikum und da drin stand eigentlich, dass sie für das Crowdfunding, was sie da betreiben wollten, an sich keine Lizenz brauchen. Aber natürlich haben die jetzt nicht jeden Passus wahrscheinlich im deutschen Recht geprüft, Aber für mich war das Dokument damals echt eine valide Stütze und ja, für dich wahrscheinlich auch. Ich meine, wenn man sich auf solche Gutachten nicht verlassen kann.
So sieht's aus, genau. Dieses Dokument war definitiv eine valide Stütze zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann wurde es ja eine Zeit lang ruhiger nach dem Dezember. Und am 5.5. hat es dann geknallt, um es mal so zu sagen. Da kam die BaFin mit ihrer Verbrauchermitteilung. Und da mal ganz kurz, was die BaFin ganz konkret sagt. Also Ventus hat auf Basis der Darlehensverträge mit Anlegern in Deutschland unbedingt rückzahlbare Gelder angenommen, ohne dass der Rückzahlungsanspruch als Inhaber oder Order Schuldverschreibung verbrieft war. Das Ganze ist erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft nach § 1 KWG und die nötige Erlaubnis, die hat halt gefehlt. Die Folge der Anordnung ist dann, sofort einzustellen alles und die angenommenen Gelder müssen zurückgezahlt werden. Boom. So.
Ja, das war heftig, ja.
Ja, und Ventus hat dann einen Monat später, am 11. Juni, das ist ja gerade ein paar Tage her, dann die Restrukturierung angekündigt und als Gründerin in das Unternehmen. Und das ist jetzt ihre Darstellung, also drei Dinge. Erstens natürlich klar, gut, das kann ich voll nachvollziehen, die BaFin-Anordnung. Also keine Gelder mehr von Personen mit deutschem Wohnsitz und ein Rückzahlungs- und Abwicklungsrahmen muss umgesetzt werden. Zweitens erheblich gestörte Bank- und Zahlungsverbindung. Spürbar wurde der zweite Punkt vor allem dadurch, dass Auszahlungen pausiert waren. Also man hat ja seine Zinsen nicht mehr abziehen können oder irgendwelche Early Exits oder sonst wie Kapital. Wenn du sagst selber, dass es liegt an den Restriktionen des Zahlungsdienstleisters und man arbeitet mit Ersatzpartnern. Ob und warum der Dienstleister da etwas eingeschränkt hat, das können wir natürlich überhaupt nicht überprüfen. Der Dienstleister würde ja auch uns überhaupt gar keine Auskunft geben. Das darf er ja, meine ich, auch gar nicht. Also das ist alles nur Ventus ihre Darstellung. Kann man glauben oder auch nicht. Sicher ist nur das Ergebnis. Das ist offensichtlich. Es kommt kein Geld raus aus der Plattform. Da kam auch keins mehr. Ja, und drittens, nach Angabe von Ventus gab es gezielte Störaktionen gegen das Unternehmen, zu denen in Estland dann auch strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden sein sollen. Ventus hat dazu eine eigens sehr ausführliche Darstellung veröffentlicht, die Ventus-Files. Ob da jetzt wirklich was dran ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn auch nur ein Teil davon stimmen würde, wäre das schon ein ziemlich starkes Stück.
Ja, aber das wird dann wohl nur die Geschichte uns dann rückblickend zeigen, wenn das dann irgendwann zu Ende ist. Aber
Spekulation, das würde ich sagen, da gehen wir gar nicht drauf ein, weil wir gar nicht nah genug dran sind, um da was zu beurteilen können. Ich hoffe, dass es mal aufgeklärt wird. Das wäre ja schon interessant, in aller Interesse, wenn wir da mehr erfahren werden. Ansonsten müssen wir an dem halten, was wir haben, und ein bisschen wissen. Ne? Und
ja.
Das ist ein guter Stichwort auch für das zweite Frage, die ja öfters mal reinprasselt. Ne? Also ich wurde schon auch gefragt, warum wir nie an der rechtlichen Zulässigkeit gezweifelt haben und mal ganz ehrlich, die rechtliche Zulässigkeit von so einem Konstrukt, die kann ich nicht prüfen. Ich vermute, du auch nicht, Lars. Also das ist völlig unmöglich. Nee. Da müssen wir uns als Anleger halt auf andere Dinge verlassen. Und das war ja das, was wir uns verlassen wollten. Du hast ja schon erwähnt, Lars, das Gutachten der großen Kanzlei von Cobalt. Das hatte ja die Zulässigkeit bestätigen sollen. Und die Argumentation von Ventus war eben, wir sammeln Geld nur für eigene Projekte ein, für hundertprozentige Töchter. Die Darlehensverträge sind nicht übertragbar und nicht am Kapitalmarkt handelbar. Also sind wir nach unserer Lesart außerhalb der regulierten Crowdfinanzierung. Und die estnische Aufsicht, die Finanzinspektionisation, oder wie sie auch immer ausgesprochen wird, die hat dazu ja keine förmliche Feststellung getroffen, dass da etwas nicht stimmt.
Nee, ganz und gar nicht. Und dazu kommt auch noch, also einige werden sich vielleicht noch erinnern, es gab ja sogar damals die haben ja angefangen und dann gab es die Bitte des estnischen Regulators, die Kreditstruktur anzupassen, weil anfangs waren das ja so anleiheähnliche Konstrukte und damit sind sie auch damals an den Markt gegangen und haben damit geworben. Das wurde dann aber rückabgewickelt und die Investoren konnten dann nochmal neu investieren unter den neuen Bedingungen und danach war alles okay für den Regulator, was mir auch nochmal gezeigt hat, okay, da hat jemand drüber geguckt. Sogar Regulator, eine regulatorische Stelle und die haben sogar eine Anpassung gefordert, das wurde gemacht. Danach war es okay. Das ist ja auch nochmal ein Hinweis für mich gewesen, gut, dann scheint es jetzt zu passen.
Ja, das ist schon so eine der ersten Lehren, ne, die man aus dem Ganzen ziehen kann. So ein Gutachten deckt wohl immer nur eine ganz bestimmte, vielleicht ganz enge Rechtsfrage ab. Cobalt hat die estnische Crowdfunding-Frage beantwortet. Die BaFin ist aber halt bei einer ganz anderen Nummer an der Stelle und die deutsche Einlagenfrage, du hast ja auch schon vermutet, dass es eben gar nicht so breit drum ging in dem Gutachten, die war wohl nicht abgedeckt. Und ja, also ich meine, wie auch immer, die BaFin hat halt einen Punkt, die hat einen validen Punkt. Ja, die deutsche Einlageebene ist nun mal eine andere, als das Gutachten beantwortet hat. Und finde ich, da kann man jetzt auch nicht dran rütteln. Das ist vermutlich aus der Brille genau die richtige Entscheidung und ist passiert jetzt eingetreten, der Fall, den wir alle nicht haben wollten.
Ja, so sieht's aus.
Gut, das heißt jetzt ganz konkret so für uns Investoren. Also wichtig ist halt, wir schauen jetzt drauf, was die Restrukturierung konkret bedeutet. Also was sich für uns Investoren erstmal sofort geändert hat. Das Offensichtliche ist, es gibt keine neuen Kredite mehr über die Plattform. Gut, die Frage ist, wer halt noch investieren wollen. Ich glaube, es gab noch ein paar Holländer, die da ganz heiß drauf waren. Aber ehrlich, ich glaube, es waren immer so viele, die investieren wollten. Schlimmer natürlich ist es für dich und auch für mich, für alle eigentlich. Zinsauszahlungen sind ausgesetzt. Die laufen jetzt nur noch als Kapitalisierung auf. Es kommt also nichts mehr raus. Early Exit ist auch deaktiviert. Also da geht nichts mehr mit früher aussteigen. Die Early Exit Anfragen werden dann Wallets wieder gutgeschrieben und noch nicht ausgelaufene werden storniert und ins Projekt zurückgebucht. Die Auszahlungen aus dem Guthaben sollen zwar erfolgen, aber vorbehaltlich der Compliance-Anforderungen des Zahlungsinstituts. Und ja, ich weiß gar nicht, Lars, du kennst dich da mit dem, oder was? Nein, du kennst dich nicht wirklich aus, aber du hast dir ein bisschen das estnische Recht angeschaut, welche Reihenfolge oder sonst wie. Erzähl mal ein bisschen was du daraus gelesen hast.
Ja, ich bin ja neuerdings estnischer Insolvenzexperte. Nein, natürlich nicht. Ich habe das auch nur ein bisschen recherchiert. Also es gibt wohl irgendwie zwei Verfahren, die unaussprechlich sind. Das eine ist halt die klassische Insolvenz und das andere ist halt diese Restrukturierung, die aber gerichtlich begleitet wird, die sie jetzt, also die haben es ja noch nicht beantragt, aber das ist halt der Plan. Dafür brauchen sie erst diesen Restrukturierungsplan. Also dazu jetzt ein paar Termine, also der Rückzahlplan, der soll den Anteilseignern jetzt bis zum 10. Juli vorgelegt werden und ein detaillierter Bericht, der soll schon in der ersten Juliwoche kommen und dann gibt es noch einen Ländercall, der, wir nehmen das jetzt am Montag auf und der soll morgen Abend stattfinden, wenn das unser P2P-Café dann rauskommt, sofern wir das dann fertig bekommen, wird das wahrscheinlich eventuell dann parallel laufen. Mal gucken, wie wir das dann machen. Und das heißt also, die Erkenntnisse daraus, die sind natürlich heute noch nicht mit drin. Und der zentrale Mechanismus, mit dem die Forderungen dann bedient werden sollen, ist der strukturierte Verkauf der Anlagen über einzelne Portfoliosegmente, also irgendwie Heat and Electricity, diese ganze Wind- und BESS-Geschichte, Solar und BESS. Und also die meinen halt, dass das dann im Paket verkauft werden kann und das dann halt entsprechend bessere Preise bringt. Und ja, laut meiner Recherche wird im Falle einer Restrukturierung dieser Prozess auch komplett gerichtlich überwacht und die Erlöse der Verkäufe, die werden dann über ein Treuhandkonto verteilt und wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist es nicht wie bei der klassischen Insolvenz, dass es irgendwie eine feste Rangfolge, glaube ich, gibt. Das heißt also, in dem Fall könnten die Mezzaninländer durchaus an einer anderen Stelle stehen, als sie normalerweise stehen würden. Das heißt, das Ganze ist eventuell auch noch positiver zu sehen als die normale Insolvenz, aber das ist wirklich nur das, was ich halt auf die Schnelle recherchiert habe, also bitte nicht drauf festhalten.
Ja, ansonsten wird es nämlich richtig ungemütlich. Ne? Unser Mezzaninkapital ist im Insolvenzfall nämlich grundsätzlich nachrangig. Und da werden immer die besicherten Seniorländer bedient und wir stehen dahinter. Die vielbeschworene Gruppengarantie wird ja jetzt faktisch getestet, aber ein Totalverlust ist durchaus möglich. Ausgang ist für mich komplett offen, muss man leider klar sagen.
Ja, das ist richtig, ja.
Und was halt auch dazu kommt, ist ja klar, der Buchwert ist nicht gleich der Verkaufspreis. Ne? Also wir haben beim Flaggschiff Jukla einen Wert von 17,65 auf 36,7 Millionen Euro gesehen, also ein Preisanhob oder ein Buchwert angehoben wurde. Und das ist eine schöne Zahl, ne? Nur wenn das Ganze unter Zeitdruck verkauft werden muss, was dann tatsächlich reinkommt, das kann was ganz, ganz anderes sein. Mhm. Und der reale Erlös entscheidet am Ende. Und ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche Fristen gibt, bis wann das erledigt sein muss. Also ob die irgendwie Zeitlimit kriegen, müssen das innerhalb von 3 Monaten verkaufen, 6 Monate. Je mehr Zeitlimit, je mehr Druck, desto geringere Erlöse, ganz klar.
Ja, und das ist ja auch nur ein Wert, den wir kennen, also von Jukla. Das ist ja so das Paradebeispiel, was sie die ganze Zeit genutzt haben. Aber wir wissen gar nichts über den Wert der anderen Kraftwerke. Das heißt, es ist so ein bisschen ja eine Überraschungsbox, was da rauskommt oder vielleicht auch was da nicht rauskommt. Und die haben ja dann auch noch diese Entwicklungsprojekte, die sie ja dann über dieses Restrukturierungsverfahren auch noch oder im Zuge dessen noch fertigstellen wollen, um die dann halt auch noch ordentlich verkaufen zu können, weil diese halbfertigen Dinger, die sind natürlich jetzt erstmal nichts wert. Und das heißt, das wäre auch nochmal vorteilhaft für die Anleger. Und dann noch weitere Infos dazu aus öffentlicher Quelle, wie so eine Restrukturierung abläuft. Also nach der Bekanntgabe dieses Plans muss es wohl dann ein Voting der Gläubiger, also uns geben. Und dann gibt es da verschiedene Informationen. Also es muss irgendwie eine Mehrheit geben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Mehrheit ist. Ich habe irgendwas von 2/3 hier gelesen. Da geht es auch nicht um 2/3 der Anleger oder der Gläubiger, sondern es geht um 2/3 des Finanzierungsgewichts. Also wer halt mehr Geld eingebracht hat entsprechend, der hat ein höheres Gewicht beim Voting als jetzt jemand, der, keine Ahnung, nur 1.000 Euro investiert hat. Und genau, wenn diese Mehrheit erreicht ist, dann wird der Plan durchgeführt. Und das estnische Gericht, das habe ich aber auch gelesen, kann es wohl aber auch so bestimmen, wenn sie sehen, dass die Restrukturierung die bessere Möglichkeit ist gegenüber der Insolvenz, also wenn da das meiste rauszuholen ist. Aber scheitert der Antrag, dann ist das gleichbedeutend mit der ordentlichen Insolvenz und dann wäre das Thema
Ja, ja, also an der Stelle vielleicht auch noch ein kleiner praktischer Hinweis, den man machen kann. Also man kann ja nicht viel tun im Moment, außer warten. Was ich aber machen kann oder was ich mache ganz konkret ist, dass man ganz unabhängig vom Ausgang mal einfach alles absichert und die ganze Dokumente sichert. Also ich lade mal die Unterlagen runter zum Investment, Verträge, Kontoauszüge, Portfolioübersicht, ein paar Screenshots noch dazu. Ist im Moment ja alles wunderbar noch erreichbar, kann das entspannt runterziehen. Und der Hintergrund ist eher die Steuergeschichte, also ob man so einen Verlust am Ende steuerlich nutzen kann, ist eine eigene, ziemlich komplizierte Frage, je nachdem. Das kann sich auch immer ändern. Das müsst ihr eh mit eurem Steuerberater abklären, weil wir dürfen hier ausdrücklich keine Steuertipps geben, sonst stehen wir mit einem Fuß beim Steuerberater im Knast oder irgendwie sowas. Nein, auf keinen Fall geben wir hier Steuertipps. Also was man nämlich sagen kann, ist, in der Vergangenheit gab es durchaus Konstellationen, denn solche Ausfälle steuerlich sich nutzen ließen. In welchem Umfang hängt aber halt vom Einzelfall ab und natürlich von eurem Steuerberater und eurem Finanzamt. Und deswegen lohnt es sich aber, die Unterlagen mal zu haben. Und das wäre ja immerhin ein kleiner Trost für mich dann auch, sollte der Verlustfall eintreten, mit dem ich jetzt einfach schon mal rechne.
Ja, macht man auf jeden Fall nichts falsch, wenn man erstmal mit dem Verlustfall rechnet. Und natürlich ist nur ein schwacher Trost, das steuerlich geltend machen zu können, aber es ist immerhin etwas. Und das hat ja in der Vergangenheit auch schon funktioniert bei diversen anderen Plattformen. Also ich habe das nicht gemacht, aber ja. Ich habe es mir zumindest sagen lassen, dass es bei Groupier und so durchgegangen ist. Also selbst bei Scams, wo halt das Geld wirklich komplett weg war und die Website auch weg. Und selbst da hat man es irgendwie durchbekommen, das dann irgendwie abzusetzen. Also es wird dann hier wahrscheinlich auch viel, viel einfacher möglich sein.
Ja, und bevor wir jetzt noch über die Zahlen und Strategien reden, Lars, mal, sag mal, wie geht's dir jetzt mit der ganzen Sache eigentlich?
Ja, ich würde mal sagen, nicht so gut. Du hast die ganzen Chat-Nachrichten ja auch gesehen, die so rumgehen. Mhm. Hunderte von Nachrichten. Ich war das Wochenende über ja nicht da. Ich habe das auch nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Das war schon heftig, wenn man dann, keine Ahnung, abends da in die Chats guckt und dann hast du da irgendwie 300 neue Nachrichten. Und da sind dann ziemlich heftige Sachen drin gewesen. Es ist extrem viel Unsicherheit. Viele gehen vom Totalverlust aus. Andere sagen, es wird gar nicht so schlimm. Und natürlich auch eine Menge Frust. Klar ist immer so, wenn Geld plötzlich einfach festhängt. Und dann habe ich auch noch einige Nachrichten bekommen von Leuten, die da komplett überhebelt drin gewesen sind. Warum auch immer, die das gemacht haben, teilweise mit wirklich großen Anteilen ihres Vermögens, obwohl wir auch immer gepredigt haben.
Ja.
Bitte, also ich glaube, wir haben sogar eine Folge darüber gemacht, über das Fremdkapital, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, sowas überhaupt nicht zu machen. Also ich weiß gar nicht, wie man dazu gekommen ist, damit so viel Geld reinzugehen, dass es wirklich einen so substanziell schädigen kann. Aber es war damals bei Groupier so und es war damals bei vielen anderen Plattformen auch so. Ich meine, das ist ja nicht die erste Plattform, die über die Wupper geht. Aber es ist immer wieder das Gleiche und diese Nachrichten sind auch nie schön zu lesen. Aber es gehört gefühlt immer zum P2P-Game irgendwie dazu.
Ja, jetzt hoffen wir mal, dass es wenigstens jetzt ein paar Jahre wieder anhält und niemand auf die Idee kommt, die nächste Plattform mit Hebel zu bedienen. Und ja, mir geht's genauso. Also ich muss schon sagen, das nagt schon ganz schön an mir. Ich habe jetzt auch echt in den letzten Nächten wirklich schlecht geschlafen. Also das ist ja ein Einprasseln von Informationen, ein Einprasseln von Kommentaren, die einem nicht gut fühlen lassen. Und ja, das Schlimmste, finde ich, ist ja nicht der reine Betrag. Der ist natürlich schon schmerzhaft, aber dieses Nichtwissen jetzt auch wieder, wie das jetzt ausgeht, kommt noch was zurück, wie lange das Ganze dauert. Ja, alles nicht so toll. Also hatte schon bessere Zeiten, muss ich sagen.
Ja, die Frage ist ja auch, was man dagegen tut. Also ich meine, wie viel Risikohinweise willst du noch in den Blog einbauen? Und gegenüber von vor 5, 6 Jahren sind das ja schon so extrem viele, aber es ist ja immer wieder das Gleiche. Aber jetzt keine Ahnung, den Blog irgendwie schließen und nicht mehr über seine Investments zu schreiben, ist ja auch nicht die Lösung, weil dann gibt es halt auch keine Informationen mehr. Also es ist ja, keine Ahnung, wie man das am besten dreht und wendet. Nur noch in regulierte Plattformen investieren, ja, kann man natürlich auch machen. Aber das ist, wie wir vielleicht dann gleich auch später noch sehen werden, auch nicht so unbedingt immer der Weisheit letzter Schluss.
Ja, also ja, lass uns mal mit dem Thema erstmal Ventus weitermachen, was wir jetzt nämlich überhaupt damit tun. Also was machst denn du jetzt mit den Verlusten? Realisieren? Abschreiben?
Also ich mache das eigentlich so wie immer mit jedem Verlust. Also ich warte jetzt erstmal das laufende Jahr ab, ob es da Bewegung gibt. Ansonsten ist das jetzt erstmal, ich buche die Zinsen nicht mehr mit. Ansonsten ist das ein Teil meines Portfolios, ist jetzt halt illiquide und ich schaue jetzt erstmal, ob es Bewegung gibt. Und dann werde ich nächstes Jahr anfangen, je nachdem, wie es aussieht, entweder dann den kompletten Betrag aus dem Portfolio auf 1 buchen, dann ist halt mal ein Jahr im Arsch. Oder wenn ich sehe, okay, da ist irgendwie Bewegung drin, dann werde ich das Monat für Monat aus dem Portfolio buchen, bis sich dann beides annähert. Weil diese Restrukturierung, die kann ja locker bis zu 5 Jahre dauern. Also es gibt irgendwie, habe ich gelesen, eine Deadline. Also sie versuchen das schon so irgendwie ab 3, 4 Jahren zu treiben, dass das dann abgeschlossen ist. Aber ich habe auch gesehen, es gab auch Fälle, die sind 10 Jahre gelaufen. Und wie hoch heute der Verlust ist, das lässt sich ja noch gar nicht beziffern. Ja? Also ich habe mal selbst bei mir geschaut, ich bräuchte jetzt so ein 83% Recovery. weil ich mir halt immer mal auch meine Zinsen da fleißig auszahlen lassen, damit ich wieder auf Null wäre. Aber ja, das ist natürlich nicht der Sinn, warum man eigentlich investiert. Das ist natürlich ein bisschen unschön so oder so. Und 83% Recovery in einer Insolvenz ist auch erstmal
sportlich.
Sportlich, ja.
Ja, das, also wenn es wirklich eine Insolvenz gibt, würde ich sagen, nein. Mhm. Aber gut.
Also in der klassischen Insolvenz, ja, aber das ist ja, wir reden ja hier über die Restrukturierung.
Ja.
Und so viele Fälle, ich habe mal ein bisschen geschaut, gibt es da auch gar nicht. Also Planet 42 ist übrigens auch in so einer Restrukturierung drin. Mhm. Die zahlen ja auch, glaube ich, fleißig an ihre Mintos-Anleger zurück. Also das wäre ein Fall, den man sich mal parallel anschauen könnte. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind die in genau dem gleichen Verfahren drin. Aber ansonsten ist es halt echt eine Wundertüte. Also keine Ahnung, ob die das schaffen, wenn die Jugler jetzt verkaufen können, tatsächlich irgendwie 40 Millionen Euro, dann ist ja schon fast die Hälfte des Portfolios raus.
Stimmt.
Aber wer weiß das schon?
Naja, ich hab spontan gedacht am Anfang gleich, dass ich deutlich aggressiver dran gehe werde. Ne? Also Ventus sind bei mir eben die gut 6% vom Portfolio. Ich ärgere mich auch, dass es so gesehen relativ viel ist und wollte deswegen auch schneller abschreiben. Meine Idee war jetzt tatsächlich ab dem nächsten Quartal, also dann ab Juli schon anzufangen, 1.000 pro Monat. Dann bin ich in einem Jahr durch mit dem ganzen Ding. Ja, das ist natürlich dann einfach weg, das Ganze für mich. Aber vielleicht warte ich tatsächlich auch noch so Restrukturierungsplan ab und wie vielleicht, ob die ersten, wann die ersten Meilensteine sind und ob dann auch wirklich was passiert und entscheide dann nochmal neu. Aber ich würde es schon lieber möglichst bald und mir da nichts mehr vormachen, sondern das bald in die Abschreibung bringen. Und wenn sich dann halt nochmal was ins Positive dreht, ist ja umso besser, weil dann gibt's nämlich wieder was obendrauf. Und wenn er das halt im guten Jahr verdaut. Und klar, damit ist natürlich die Jahresrendite von, wenn ich jetzt schon wirklich jetzt dem nächsten Monat anfange, von diesem Jahr und auch vom nächsten Jahr versaut, oder was heißt versaut, es wird halt runtergezogen, negativ wird es nicht, trotz allem. Ne? Dazu ist die Position glücklicherweise bei mir nicht groß genug, also wenn es natürlich noch mehr passieren würde, hoffen wir nicht, aber ansonsten würde ich jetzt kein negatives P2P-Jahr deswegen kriegen, aber es würde schon einen deutlichen Dämpfer geben und jeder, der sagt, hier, da hätte ich ja fast, naja, das Tagesgeld weiß ich nicht, aber aber Bondur all in nicht, ja, wahrscheinlich auch nicht viel schlechter funktioniert dann.
Ja. Also wenn ich so einen Schlag abschreiben würde, dann wäre es auf jeden Fall mein allererstes negatives P2P-Jahr. Ich hatte ja noch nie eins. Auch jetzt nicht super kritisch, aber trotzdem wäre es halt nicht schön. Aber das jetzt monatlich abzuschreiben über Jahre, ist jetzt auch nicht sonderlich motivierend. Nee. Also, ja, mal schauen. Wir werden mal gucken, was wir damit machen. Aber ich glaube, aktuell ist noch zu früh, um da jetzt große Schlüsse ziehen zu können.
Aber was hast du denn rausgezogen? Hast du schon eine erste Lehre gezogen, Lars?
Ja, also auch wenn ich Ventus natürlich hier für, also wenn Ventus für diesen Fehler in den Agreements verantwortlich ist, so ist das mal für mich wieder eine Bestätigung der Tatsache, dass die Regulierung am Ende das viel, viel größere Risiko für unser Geld ist als jetzt Betrügereien, Scams etc. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Ventus jetzt kein Betrug ist. Das muss ich ja noch rausstellen, ob das vielleicht dann irgendwann auch noch so der Fall ist. Aber wir sehen das ja jetzt auch parallel bei Nera Capital auf Mintos. Ich meine, Mintos ist auch eine regulierte Plattform und da hat ja auch der Regulator zugeschlagen, aber am Ende hilft das dann halt auch nicht. Und es gab auch etliche andere Fälle in der Vergangenheit, wo einem die Regulierung einfach dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch in anderen Anlageklassen, reden jetzt nicht nur von P2P. Und letztlich kann einem das echt immer alles zerhauen. Und das ist ein Thema, was mich nervt und wo ich jetzt auch nicht weiß, wie man das wirklich adressieren kann, wie man das angeht. Mhm. Also wie gesagt, nur in regulierte Plattformen zu investieren, wird einem am Ende nicht helfen, weil auch da kann das halt passieren, wie jetzt im Falle Nera Capital. Also was macht man am besten, um das zu umgehen? Keine Ahnung.
Ja, schwierig. Ja. Also für mich war es definitiv auch eine Lehre. Und ich muss aber sagen, ich habe das regulatorische Risiko an der Stelle dann auch, mich hat es auch nicht unterschätzt und vor allem auch überrascht, dass es so hart zuschlägt. Ne? Ich meine, klar, wir...
Vor allem an der Stelle, ja.
Ich meine, wir haben ja schon Regulierungen gesehen, die waren aber eher so geschäftsmodellproblematisch. Also in Polen, ne, wo sie dann die Zinsen gedeckelt haben oder so, die haben dann komplette Anbahner in den Abgrund gerissen, weil ihr Geschäftsmodell dann halt nicht mehr funktioniert hat, aber so komplett in Betrieb einstellen, das war für mich neu, habe ich bisher völlig unterschätzt, ja, muss ich schon sagen, oder übersehen. Ja, eine kleine Lehre habe ich gezogen. Also ich habe jetzt für mich gezogen, dass ich zumindest mal die unregulierten deckeln will, kleiner halten will, wie ich sie bisher habe. Ich habe 5% für mich als maximale Größe definiert. Da würde dann auch sowas wie ein Bondora tatsächlich dann zukünftig mit reinfallen, die eben nicht die kompletten Seiten reguliert haben. Und andere Plattformen würde ich sogar noch weniger haben wollen, also so Einzelwetten. Wenn das ist ja auch bei mir eine Einzelwette gewesen auf ein Thema, eine Plattform, ein Ding, ein Team. Die möchte ich eigentlich weiterhin kleiner haben, aber ich möchte auch nicht darauf zu verzichten. Ich finde es eigentlich schon eine coole Beimischung, das Ganze. Ist ja auch nicht so, dass uns da alle bisher um die Ohren geflogen sind. Wir haben hier mit so Einzelgeschichten schon auch Geld verdient.
Naja, genau. Also, aber das, was du gesagt hast mit den regulierten Plattformen, also ich werde wahrscheinlich auch leider diesen Weg gehen müssen, die regulierten Plattformen wieder ein bisschen hochzufahren. Aber ja, wie du schon sagst, also ich will halt auch nicht ganz drauf verzichten, weil ansonsten ist das P2P-Leben und auch der Blog, muss ich sagen, ziemlich langweilig. Also dann kann ich das auch privat für mich weitermachen. Das wäre übrigens auch noch eine Variante, dass man das halt privat weitermacht und gar nicht mehr drüber schreibt. Dann werden allerdings meine Zahlen auf dem Blog nicht mehr passen und alle werden sich fragen, okay, wo ist das Geld investiert, was
stimmt,
was auf dem Blog nicht in der Statistik steht. Also dann wird es da wieder wahrscheinlich gemeckert werden. Also ja, ich weiß es nicht. Also man wird jetzt erstmal abwarten müssen und dann wird sich das Portfolio entsprechend wieder weiterentwickeln.
Ja, also ich habe auch vor, mir in Richtung Regulierung wieder zu schieben. Ich bin bei 2/3 von meinem Portfolio in regulierten Plattformen ohnehin schon weiter raus. Es kamen jetzt ja auch letztens wieder ein paar neue rein, die ich unspannend fand, wo ich jetzt reingenommen habe. Aber ich denke, da kann man durchaus was machen mit regulierten, aber die Sahnehaube habe ich es mal genannt oder die Kirschen oder die faulen Äpfel, die will ich halt nicht weglassen. Ne? Mhm. Ab und an will man da schon was haben und naja. Aber nochmal zum Fall Ventus. Lars hat es schon gesagt, wenn ihr das hört, heute oder morgen oder übermorgen oder auch immer, dann ist das Ganze ja vielleicht schon von einem Zoom-Call vorbei. Wenn es da was Spannendes zu hören gibt, dann werde ich das in die Shownotes mit reinpacken. Also lohnt sich dann vielleicht ja nochmal die Shownotes ausnahmsweise aufzumachen. Ich weiß, die werden nicht gern gelesen, aber ab und an steht da auch was Sinnvolles drin.
Ja, muss einfach ein bisschen spannender schreiben.
Auf jeden Fall.
Vielleicht auch gelesen.
Nein, das wird jetzt ruckzuck gehen müssen, damit das alles live gehen kann, damit ihr das nicht irgendwie erst nächste Woche hören könnt. Deswegen kurze, knackige Shownotes. Lars.
Aber ich denke, ansonsten ist der wichtige Termin der 10. Juli, wo halt dann wo der Refinanzierungsplan oder der Restrukturierungsplan vorgelegt wird für Anleger. Ja, und ansonsten kann man am Ende auch nur nochmal darauf hinweisen, aufzupassen mit den Investments, nicht überhebelt irgendwo reinzugehen und immer so ein bisschen die Grenzen zu wahren. Weil wie schnell sowas schief gehen kann, das haben wir jetzt gesehen, auch wenn das ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall ist, natürlich mit diesem ganzen Kram, der da vielleicht nebenbei passiert ist, keine Ahnung, aber trotzdem immer auf Sicht fahren.
Genau, und am Ende ist nur Geld. Ne?
Das ist ein Punkt, genau. Am Ende sind wir auch extrem in unserer Bubble. Natürlich ist es immer ärgerlich, wenn Geld weg ist, aber es gibt sicherlich schlimmere Sachen im Leben, genau.
Oder anders gesagt, um es positiv zu formulieren, es gibt definitiv auch noch Wichtigeres im Leben als nur die Kohle. Und in dem Sinn, bleibt uns gewogen da draußen. Bis zum nächsten Mal.
So ist es. Bis zum nächsten Mal, bis zu einer hoffentlich fröhlicheren Folge.
Wünsche ich mir auch. Bis dahin. Danke euch.
Ciao, ciao.